텍스트.
네이에 리테라투르 아우스 오스트라이히.
Martin Horn liest nun Ernst Binders Erzählung Über das Eis.
Es hatte über Nacht zu schneien begonnen. Alles war ruhig. Ich musste am Tisch eingeschlafen sein. Als ich die Augen aufschlug, war ich völlig zugeschneit. Ich schüttelte mich, um meinen Kopf vom Schnee zu befreien. Es schneite noch immer. Ich war in meiner Küche eingeschneit. Der Wind musste das Hausdach abgetragen haben und die Zimmerdecke. Aber jetzt war es ruhig. Zuerst dachte ich, es sei die Morgendämmerung, die die Schneekristalle aufblitzen ließ. Aber es war das Weiß des Schnees selber, das einen magischen Glanz ausstrahlte. Ich musste lächeln. Der Nusskuchen, die angebrochene Flasche Wein, das Buch von Peter Handke, in dem ich gestern Abend noch gelesen, alles war zugeschneit und ragte aus dieser weißgrauen Landschaft wie etwas, das seine Pflicht getan und nun Winterschlaf halten durfte. Eine verwunschene, gottverlassene Landschaft. Ich war müde, aber ich zwang mich, wach zu bleiben. Ich wischte mir nur den Schnee aus dem Gesicht und von den Schultern. Dann kramte ich in meiner Jackentasche nach der Schachtel Zigaretten und zündete mir eine an. Ich machte einen tiefen Zug. Eingehüllt von Rauch und Schnee überlegte ich, ob ich Tee kochen sollte oder doch Kaffee. Ich entschied mich dafür, vorerst sitzen zu bleiben. Mir war auch nicht kalt. Ich versuchte mich zu erinnern, was ich gestern Abend gemacht hatte. Es war zwar durch nichts ersichtlich, dass ich Besuch gehabt haben könnte, aber ich war mir andererseits auch sicher, den Abend nicht allein verbracht zu haben. Außerdem war es merkwürdig, dass der Wind nur das Hausdach und die Zimmerdecke abgetragen hatte. Jedoch konnte ich nirgendwo Ziegel oder Dachbalken entdecken. Ich war auch nicht verletzt. Die Küchenwände waren in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen. Ja, schneebedeckt waren auch sie, aber der Schnee bedeckte sie so zart und wie drapiert, dass ich das Frühstück auf jeden Fall hinausschieben wollte, um nur ja nichts von dieser weißen, unberührten Pracht zu zerstören. Ich überlegte, wen ich anrufen und zum Frühstück einladen könnte. Vielleicht jemanden, der mir sagen würde können, was es mit dem gestrigen Abend für eine Bewandtnis gehabt hatte. Vielleicht hatte ich den Abend auch gar nicht zu Hause verbracht, sondern war erst spät nach Hause gekommen. Möglicherweise in trunkenem Zustand, was ja öfter vorkam. Das wäre vielleicht auch eine Erklärung für den Zustand der Küche. Blödsinn. Ich versuchte krampfhaft, irgendeinen roten Faden zu ergattern. Vielleicht war es so. Ich hatte wegen des Sturmes die Abkürzung über den See genommen und war halb erfroren in mein Haus, das ja eher ein Gartenhaus war, geflüchtet. Dabei hatte ich vergessen, die Haustüre hinter mir zu schließen, so dass der Wind die Möglichkeit hatte, in meine Küche, die freilich auch Schlafzimmer, Wohnraum und so weiter war, einzudringen. Als die Tür ins Schloss fiel, legte er an Geschwindigkeit zu, so dass man fast schon von einem Tornado hätte sprechen können. Tornado Michael, nach dem Erzengel, dem mit dem Feuer und dem Schwert. Oder haben Tornados nicht immer Frauennamen? Jedenfalls musste er eine solche Kraft entwickelt haben, dass er irgendwann mit der Zimmerdecke und dem Dachstuhl des Hauses abhob und sich so aus der Enge meiner Küche befreite. Ich war beruhigt. So könnte es gewesen sein. Zugleich war ich überrascht, dass ich diese Situation als gegeben hingenommen hatte. Wahrscheinlicher aber war, dass ich nach Hause gekommen war und von all dem gar nichts bemerkt hatte. Eingeschneit aufzuwachen war mir noch nie passiert. Andererseits passierten in meinem Leben immer schon merkwürdige Dinge. Meist war zwar ich dafür verantwortlich, wie sich herausstellte, aber manchmal hätte man schon an übernatürliche Kräfte glauben können. Ich glaubte nicht an Übersinnliches, obwohl, als ich mich zurücklehnte und wieder genüsslich einen Zug von der Zigarette nahm, bemerkte ich, dass die Zigarette nicht runtergebrannt war. Hatte ich mir eine neue angezündet? Nein. Es war auch nicht heller geworden draußen, und es schneite nach wie vor. Auch war ich nur mit einem T-Shirt und einer leichten Jacke bekleidet. Meinen Mantel hatte ich also nach dem Nachhausekommen ausgezogen. Ich wischte mir wieder die Schneeflocken aus dem Gesicht. Nein, ich war nicht betrunken. Ich sah weder doppelt, noch stammelte ich, als ich zu mir selber sagte, »Hallo Ernst, du bist aber heute wieder drüber, oder was?« Ich klopfte mir auf die Schulter. Alles war, wie es immer war, nur zugeschneit. Eine stille, winterliche Klarheit. Nichts daran war übernatürlich. Wie hatte ich mich immer nach Ruhe gesehnt. Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen. Ein wohliges Gefühl der Wärme durchflutete meinen Körper. Ich entschied mich dafür, meinen Zustand nicht mehr in Frage zu stellen. Ich ließ ihn gelten. Und ich ließ mich zu. Ich fragte nicht mehr, was an mir ich war und was an mir ich erdichtet, erfunden haben könnte. Ich stellte mich nicht mehr in Frage. Und es stellte sich auch nicht mehr die Frage nach Wahrhaftigkeit. Ich erinnerte mich an eine Begebenheit vor 35 Jahren. Wie jedes Jahr seit meinem 15. Lebensjahr verbrachte ich die Sommerferien damit, als Tramper durch Europa zu reisen. Dieses Mal sollte mich meine Reise nach Skandinavien führen. Genau genommen wollte ich quer durch Deutschland und Dänemark nach Schweden und Norwegen. Mein Ziel war Spitzbergen. Fragen Sie mich nicht, warum gerade Spitzbergen. Ich kannte Spitzbergen nur von einem alten Reiseprospekt. Ich hatte keine Ahnung, was mich dort erwarten würde. Auch nicht, wie ich das mit dem Übernachten regeln würde, obwohl darüber machte ich mir die geringsten Sorgen. Von April bis Ende August ging dort die Sonne nicht unter. Also, weshalb über ein Nachtquartier nachdenken? Wie immer auf diesen Reisen hatte ich ein kleines Budget, das ich von Großmutter und der übrigen Verwandtschaft meiner Mutter zusammengeschnurrt hatte. Bei der Familie meines Vaters war ich nicht sonderlich beliebt. Das war die Abteilung Mittelschulprofessoren, Aufsichtsräte, Bezirksjägermeister, mit deren Ansprüchen ans Leben ich nichts anfangen konnte. Außerdem befanden sie, etwas Besseres zu sein als der normale, durchschnittliche Mitbürger. Wenn sie mit einem ihrer Nachbarn sprachen, hatte ich immer das Gefühl, als würden sie von oben herabsprechen. Sie schienen immer mit etwas unendlich Wichtigem beschäftigt zu sein. Jimi Hendrix, Janis Joplin oder Jim Morrison kannten sie natürlich nicht und würden sie, wenn sie erst wüssten, wer die waren, auch gar nicht kennen wollen. Das wären für sie wahrscheinlich die ersten Boten des herannahenden Untergangs des Abendlandes gewesen. Über der Ledercouch im Wohnzimmer hing eine Landschaft, die vom geschnitzten, goldverzierten Bilderrahmen in ein Rechteck gepresst worden zu sein schien und Natur als etwas Konsumierbares präsentierte. Also Kohle war da nicht zu holen. Ich glaube, es war die Landschaft um Spitzbergen und die Häuser, die sich wie verliebt an den Hang am Meer lehnten, was mich diesen Ort als Reiseziel jenes Sommers auswählen ließ. Andererseits habe ich damals einfach nach Intuition gehandelt. In Wirklichkeit war es mir nämlich egal, wo ich ankommen würde. Ich glaubte sowieso nicht an ein Ankommen im Sinn von »da bin ich jetzt«. Ich hatte eine Umhängetasche bei mir, in der neben dem Geldbörsel mit dem schmalen Reisebudget so überlebenswichtige Gegenstände wie ein Messer, eine Gabel, ein Löffel, Nähzeug, Reisepass, ein Buch, Taschenlampe, Zündhölzer, Landkarten Platz fanden. An die Umhängetasche hatte ich mir zwei Riemen genäht, an denen ich den gerollten Schlafsack, zwei große dicke Plastiksäcke und einen Regenschirm befestigte. Das genügte. Mich auf der Brücke einmal umzudrehen, den am Wohnzimmerfenster mir mit ernsten Mienen nachblickenden Eltern zuzuwinken, mich und die Beine in die Hand nehmen. Das erschien mir schon damals die größtmögliche Form von Freiheit zu sein. In zwei Tagen erreichte ich Hamburg, wo ich mir die Nacht auf der Reeperbahn um die Ohren schlug. Ich war überall nur Zaungast. Ich hing herum, bis ich das Gefühl hatte, alles gesehen zu haben. Dann verließ ich die Etablissements wieder. Erleben hieß damals für mich, alles mit den Augen, den Ohren, den Sinnen wahrzunehmen. Der Körper beteiligte sich nur insofern, als er das Transportmittel für die Aufzeichnungsgeräte war. Etwa um 3 Uhr morgens entdeckte ich eine winzige Kneipe, die durch ein Schild als Folkclub gekennzeichnet war. Ich stieg die Stufen hinauf und betrat den Laden. Ein langhaariger Gitarrist spielte irgendeine Nummer von Bob Dylan auf einer winzigen Holzbühne, während die übrigen Gäste, typische Hamburger in Lederjacken, Cowboystiefeln mit langen Mähnen und Bärten, an der Bar lümmelten, Bier und Korn tranken und sich nicht darum scherten, was der Musiker spielte. Ich fand das ungeheuerlich und setzte mich demonstrativ an einen Tisch direkt vor der Bühne. Er spielte nicht mal so schlecht. Ich hatte das Gefühl, dass er ganz speziell mir zeigen wollte, was er alles drauf hatte. Jedenfalls stellte der Kellner nach wenigen Minuten ein Bier vor mich auf den Holztisch mit der Bemerkung, das geschehe auf Anweisung des Musikers. Ich prostete ihm zu, er hob nur leicht den Kopf, was so viel hieß wie: »Schon gut, Alter, freut mich, dass dir meine Musik gefällt.« Irgendwann legte er die Gitarre auf seinen Sessel und verschwand hinter einer Seitentüre, wo sich ein zur Garderobe umfunktioniertes Getränkelager befand. Jedenfalls schleppte der Barkeeper von dort die vollen Bierkisten hinter die Theke. Nach einiger Zeit kam der Typ wieder mit einem rauchenden Ding in der Hand, das mehr einer Tüte als einer Zigarette ähnelte, und reichte es mir. »Zero Zero aus Marokko«, bemerkte er. Ich nickte und nahm einen Zug, der mich binnen Zehntelsekunden ungefähr 5 Zentimeter über dem Boden schweben ließ. Ich hatte plötzlich Lust, selber Gitarre zu spielen. Ich hatte zu Hause auch eine, mit der ich mich zu meinen selbstgeschriebenen Protestliedern begleitete. G, D, F waren die Akkorde, mit denen ich fast jedes meiner Lieder begleitete. In den Zwischenstrophen wechselte ich auf A, Moll und C. Ich fragte ihn, ob er mir die Gitarre borgen würde und ich ein paar eigene Lieder spielen dürfe. Er warf einen Blick zum Typen hinter der Theke, der nickte. Damit war alles klar. Ziemlich high, aber mit umso mehr Überzeugung betrat ich die Bühne und begann zu singen. Und siehe da, plötzlich kam Leben und Aufmerksamkeit in die Bude. War es mein steirischer Dialekt oder meine Unverfrorenheit oder beides zusammen, das die Gäste begeisterte? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bekam ich Riesenapplaus und ein Krügel Bier und einen dampfenden norddeutschen Eintopf mit Würstchen auf den Tisch, als ich nach ungefähr 5 Liedern aufhörte, weil ich so stoned war, dass ich echt nicht mehr wusste, ob das ein Blumenstrauß oder eine Gitarre war, was ich da in der Hand hielt. »Du bist heute mein Gast«, sagte der Barkeeper und verzog sich wieder hinter die Theke. Auch der Musiker haute bald darauf ab. Ich blieb natürlich hängen und schlief schließlich selig und rundum zufrieden mit der Welt zusammengerollt auf der Holzbank ein. Ich schaute auf die Uhr. Sie tickte, aber es war nach wie vor 4 Uhr. Keine Zeit? Die Zigarette rauchte vor sich hin, ohne kürzer zu werden. Der Schnee? Ja, es schneite noch. Ich war auch nicht müde. Ich überlegte, ich dachte vor mich hin. Die Gedanken schienen sich zu genügen, als etwas, das ich nicht dafür rechtfertigen muss, etwas zu sein dadurch, dass es eine andere Funktion hat als die, die ihm zugeschrieben wird. Etwas. Das ist gut. Das genügt auch vollkommen. Das ist ganz nahe am Nichts. Aber an diesem Nichts, das nicht als bedrohlich empfunden wird, und dem man vollkommen vertrauen kann, von ihm ernst genommen zu werden. Der Kühlschrank verleitete mich einen Moment dazu, ans Essen zu denken. Ich wusste ganz genau, dass er voller Köstlichkeiten war. Ich hatte nämlich einen Vormittag lang damit verbracht, auf dem Bauernmarkt die Stände nach Schmankerln abzugrasen. Eigentlich wollte ich ein paar Freunde einladen zur Feier des Tages und für sie kochen. Das würde sich jetzt etwas schwierig gestalten, vermutete ich angesichts der zimmerlichen Schneepracht. Andererseits war es schade um die vielen verschiedenen Sorten Käse, das Gemüse, den geräucherten Fisch. An der Wand der Bund Knoblauch, das halb von Schnee bedeckte Bündel knallroter Pfefferoni, das leuchtete wie der Sonnenaufgang überm Himalaya-Massiv. Schnee und Stille. War ich jemals so klar und so bei mir? Bei mir war ich immer nur, wenn ich volltrunken am Schreibtisch eingeschlafen war oder wenn ich mich nach dem Geschlechtsverkehr mit einer tollen Frau auf die Seite rollte und auf der Stelle in einen todesähnlichen Schlaf fiel. Nicht wenige waren mir darob böse, und ich verfeinerte die Technik auch insoweit, als ich mich bemühte, mich mit dem Orgasmus so lange zurückzuhalten, bis sie mich bat, doch zu kommen. Dann war auch das Beiseiterollen okay, weil es synchron passierte, sie nach links und ich nach rechts. Oder umgekehrt. Schnee. Nichts. Es wäre schön, wenn jemand hier wäre, wenn jemand diese Stille mit mir teilen würde, diesen Moment des ganz Verlorenseins. Ich beobachtete eine Flocke, wie sie sich von weit oben, leicht taumelnd, doch tänzerisch, durch die übrigen Flocken hindurch, ohne jedoch eine zu berühren, beinahe zärtlich und vorsichtig auf meine Nasenspitze setzte. Ich merkte so richtig, wie sie sich entspannte. Ich atmete mit ihr aus und ein. Ich streichelte sie mit meinen Blicken und ließ sie und nahm sie gleichzeitig mit, indem ich wieder die Augen schloss. Nach dem Aufwachen trennte ich von Hamburg nach Puttgarden, wo ich mit der Fähre nach Dänemark übersetzen wollte. Es regnete bei meiner Ankunft, aber der Regen hatte nichts Belästigendes, noch störte mich die Nässe. Außerdem war ich perfekt ausgerüstet für Regenwetter. Der Barkeeper hatte mir zum Abschied, irgendwann am frühen Nachmittag, ein Säckchen Marihuana geschenkt. Ich kaufte mir in einem Duty-Free-Shop 3 1-Liter-Packungen Kakao und 2 Wecken Weißbrot. Kurz vor Puttgarden auf einem Parkplatz. Die Autobahn war gesäumt von einem leichten begrünten Abhang, den sie wohl als Lärmschutz aufgeschüttet hatten. Ich stieg über die Leitplanken, gegen den Abhang hinauf, breitete den einen Plastiksack aus, in den ich den geschlossenen Teil des Schlafsacks steckte, stieg selbst in den Schlafsack, schraubte den Handgriff des Regenschirms ab, rammte den aufgespannten Schirm neben meinem Kopf in die Erde, zog mir den zweiten Plastiksack, in den ich eine Öffnung für meinen Kopf geschnitten hatte, über meinen Oberkörper. Nur das Gesicht schaute heraus. Neben mir hatte auch die Tasche Platz im Schlafsack, den ich nicht zuzog, um Bewegungsfreiheit für meine Hände zu haben. Es war urgemütlich. Der Regen klopfte den Rhythmus des Daseins auf das gespannte Schirmtuch. Es wurde dunkel, während ich Kakao trank, Weißbrot speiste, einen Joint rauchte und den Scheinwerfern der Autos nachblickte, wie sie sich in dem leicht rötlich-gelben Schimmern des Sonnenuntergangs verloren. Ich stand auf und schüttelte mir den Schnee von den Kleidern. Ich hatte das Bedürfnis nach einem Spaziergang. Ich trat aus dem Schnee in den Schnee. Die Landschaft war eine einzige bildgewordene weiße Stille. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt Spuren hinterließ im Schnee. Fußstapfen waren keine zu sehen, als ich mich umdrehte. Das Dach schwebte ungefähr 20 oder 30 Meter über dem Haus, wie von unsichtbaren Händen gehalten. Es war nicht schneebedeckt und bot ein paar Singvögeln Platz, die den Abflug in den Süden verpasst hatten. Ich trabte hinunter zum See. Ich liebte das Ufer, das die Jahreszeiten im Wechselspiel der Farben widerspiegelte. Sommers stand ich am Wasser und beobachtete, wie es meinen Körper in feinen Wellen in die Länge zog oder ihn als Monster erscheinen ließ, dick und unförmig und ununterbrochen in Bewegung, während ich dastand und mich nicht rührte, nur den Tag auf den Schultern, aber zumeist nicht als Last, sondern als etwas, das mich am Boden und auf der Erde hielt, das sozusagen verhinderte, dass ich abhob, dass ich zu schweben begann. Ich mochte diesen Kontakt zur Erde. Oft bückte ich mich, nahm eine Handvoll davon, roch daran, schüttete es mir übers Haar und fühlte mich plötzlich als ein Teil dieses Lebens, über das wir so gern und selbstbewusst mit festen Schritten hinweg. Der See war zugefroren und ein unsichtbarer, aber von meiner Erinnerung beglaubigter Teil der Landschaft, so wie ich mich als Teil der Landschaft empfand, und eigentlich jedes Jetzt ausschloss. Die Zeit im Sinn von Vergehen gab es nicht mehr. Wahrscheinlich würde die Zigarette noch immer im Aschenbecher glimmen und die Uhr noch immer ticken. Die Zeiger würden nach wie vor auf 4. Ein Teil des Raumes war ich, also auch hier keine Abgrenzung möglich. Kein Hinausgehen und von draußen zuschauen, kein Beobachterstatus mehr. Ganz fern lag ein Segelboot in der Landschaft, versunken im Schnee. Die Segel wie Leintücher, müde von der Last der Körper, die auf ihnen geschlafen haben, zum Ausruhen auf eine Leine gehängt. Da musste also das andere Ufer sein. Das Boot war bereits angekommen. Dahinter ein Milchschneeflockenwald, undurchsichtig, geheimnisvoll. Aber keine eigentliche Begrenzung. Nur eine Blickbegrenzung. Kaum schloss ich die Augen, war sie nicht mehr existent. Die Landschaft war wieder die Landschaft mit einem Segelboot, einigen zugeschneiten Weiden, die der Schnee in den Winterschlaf gezwungen hatte. Es gab keinen Weg, nur die Möglichkeit zu gehen. Ankommen war nicht das Ziel, weitergehen eine Möglichkeit. Über das Eis, nach Grönland und darüber hinaus. Es hatte aufgehört zu regnen. Und noch während ich die Anhöhe hinunter zur Autobahn ging, hielt auch schon ein Wagen. Ein alter, klappriger 2CV, der mich bis nach Kopenhagen brachte, obwohl der Fahrer gar nicht dort wohnte. In Kopenhagen fuhr ich mit dem Bus nach Christiania und bezog eine Matratze in einem Sleeping Room. Christiania. Das war eine von Hippies okkupierte, leerstehende Kaserne in der Mitte Kopenhagens, die nach der Besetzung zum Freistaat ausgerufen wurde. Die Abwesenheit von Polizei erlaubte es, in der Öffentlichkeit Haschisch zu rauchen, ein gewaltfreies Leben ohne Arbeit zu führen oder am Straßenrand zu vögeln, wenn einem danach war. Die Lokalitäten schlossen grundsätzlich erst dann, wenn der letzte Gast oder Kellner nicht mehr konnte. Im Electric Ladyland, einem Musiklokal, spielten in der Zeit, die ich in Christiania verbrachte, jeden Abend die Holy Modal Rounders. Am Schlagzeug saß ein lässiger Typ, mit dem ich ab und zu eine Wasserpfeife rauchte und das eine oder andere Bier trank. Jahre später sollte ich ihm wieder begegnen. Allerdings nicht persönlich, sondern in einem Film und als Theaterautor. Es handelte sich um Sam Shepard, der 1979 den Pulitzerpreis für sein Theaterstück »Vergrabenes Kind« bekam und 1984 eine Oscar-Nominierung für die beste Nebenrolle in »The Right Stuff«. Im Lauf eines dieser langen Abende in der Lady, wie wir das Electric Ladyland nannten, lernte ich Marijke aus Rotterdam kennen. Für mich war es Liebe, für sie war es Spaß. Wir beschlossen, nach Schweden zu fahren, um zumindest ein paar Tage ungestört zusammen zu verbringen. Wir mieteten uns in ein winziges Motel in der Nähe von Malmö ein und beschäftigten uns tagelang miteinander. Der Nachteil, der auch unsere Beziehung schließlich in die Brüche gehen ließ, war der Umstand, dass das Motel direkt an einer sumpfigen Mole lag und die Mücken uns nächtelang quälten und uns nicht nur das Blut absaugten, sondern selbst die Konzentration auf den Geschlechtsverkehr unmöglich machten. Marijke beschloss daraufhin, nach wenigen Tagen den Urlaub abzubrechen und zurück nach Rotterdam zu fahren. Ich begleitete sie nach Kopenhagen, traurig, melancholisch, aber sie zeigte mir von einer Sekunde auf die andere die kalte Schulter. Nicht einmal küssen ließ sie sich mehr. Als der Zug abfuhr, stand ich auf dem Bahnsteig. Und weil es mir peinlich war, so zwischen den anderen zurückgebliebenen Liebenden zu stehen und dem Zug nachzuschauen, hob ich die Hand und winkte, obwohl Marijke wahrscheinlich nicht einmal im Traum daran dachte, sich aus dem Fenster zu lehnen und mir beim Kleinerwerden zuzusehen. Plötzlich war auch Christiania nicht mehr das, was es vor der Begegnung mit Marijke gewesen war. Die Holy Modal Rounders waren abgereist, es spielten andere Jungs, nicht mal halb so gut und im Vergleich zu den Boys from USA nicht annähernd so lässig. So entschloss ich mich abzureisen und trampte zurück nach Graz. Spitzbergen war kein Thema mehr. Es war im Trubel der Moskitoschwärme in dem Hotel in Sipparp verloren gegangen. Ich wusste nicht, wie spät es war. Es musste doch Zeit vergangen sein, dachte ich. Es konnte doch nicht 4 Uhr morgens geblieben sein. Es schneite, aber ich war nicht eingeschneit. Einen Ort oder so etwas wie ein Zuhause gab es für mich schon lange nicht mehr. Aber es gab auch nichts anderes. Ich nahm mein Handy aus der Hosentasche und schrieb ein SMS. »Ich gehe«, tippte ich in die Tastatur. »Ich werde gehen, bis die Batterien leer und die Schritte sich verselbstständigt. Dann wird Gras über die Wege gewachsen sein, es wird schneien und der Winter wird wieder nur vor der Tür. Es wird Nacht sein in Spitzbergen und ich werde am Kai stehen und auf das Schiff warten, das mich nach Grönland übersetzt.« Über das Jahr fiel der erste Schnee und blieb. Die Kinder erfanden den Schneemann und überschrieben das Leben mit Menschsein. Das war nicht viel, aber doch eine ganze Menge.
Sie hörten die Erzählung »Über das Eis« von Ernst M. Binder. Dieser Text ist Teil einer Prosasammlung des steirischen Autors, die voraussichtlich 2011 unter dem Titel »Das stumme Haar« in der Edition Graz veröffentlicht werden wird. Gelesen hat heute Martin Horn. Gestaltung der Sendung Barbara Belitsch im Landesstudio Steiermark.